Viele Christinnen und Christen schätzen die Sprüche als Schatz praktischer Lebensweisheit, und doch bleibt oft die Frage, wozu hat Gott dieses Buch wirklich gegeben? Geht es nur darum, ein moralisch besserer Mensch zu werden, oder steckt eine tiefere Linie in der ganzen Bibel, die uns zeigt, wie Gott diese Weisheit in seinem Erlösungsplan einsetzen will? Wer die Sprüche nur mit den Augen der allgemeinen Lebenserfahrung liest, verpasst leicht, wie sehr sie mit Gottes Weg von der Schöpfung über den Fall bis zur Neuschöpfung in Christus verbunden sind. Gottes Wirtschaft, vom gefallenen Alten zum auferstandenen neuen Menschen. Die Weisheit der Sprüche steht nicht am Anfang der Geschichte Gottes mit dem Menschen, sondern mitten in einem großen, zusammenhängenden Weg. 1. Mose erzählt von einem Menschen, den Gott sehr gut geschaffen hat, der aber durch die Sünde in Adam innerlich vergiftet wurde. Paulus fasst dies mit nüchterner Klarheit, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Der Mensch, der anfangs einfach und offen vor Gott stand, wird so zum alten Menschen, nicht nur alt im zeitlichen Sinn, sondern alt als ein System, ein Leben, das vom Eigenwillen, von Unabhängigkeit und von der Fremdherrschaft der Sünde geprägt ist. In diese Geschichte hinein treten das Gesetz, die Propheten und die Weisheitsliteratur, sie decken auf, ordnen, erziehen, aber sie können den alten Menschen nicht in sein Ziel führen. An diesem Punkt müssen wir darauf hinweisen, dass nach der Bibel die Erlösung Gottes nicht nur den Tod, sondern auch die Auferstehung einschließt. Ohne die Auferstehung könnte Gott den verlorenen, von ihm geschaffenen Menschen nicht zu sich selbst zurückbringen. Den verlorenen, von Gott geschaffenen Menschen zurückzubringen, bedeutet in Wirklichkeit, den von Gott geschaffenen Menschen aufzuwecken. In der Auferstehung gebrauchte Gott sein eigenes Leben, seine Natur und sein Element als Substanz, um den erlösten, geschaffenen Menschen emporzuheben. Außerdem legte Gott, als er die tote Menschheit auferweckte, sich selbst in den Menschen hinein. Jetzt ist dieser Mensch wiedergeboren und emporgehoben und hat alles, was Gott ist, in sich. Der ganze Gott ist in diesen auferstandenen, wiedergeborenen und emporgehobenen Menschen eingetreten. Dieser Mensch ist das, was die Bibel den neuen Menschen nennt. Gottes Absicht gilt nicht länger dem alten Menschen. In den Augen Gottes ist der alte Mensch beendet, zum Abschluss gebracht und existiert daher nicht mehr. In seiner Erlösung sind Gottes Augen immer auf den neuen Menschen gerichtet. Gottes Antwort auf diesen Zustand ist größer als jede moralische Korrektur. Am Kreuz beendet er den alten Menschen, aber er lässt damit nicht einfach einen Trümmerhaufen zurück. In der Auferstehung setzt er neu an, was von ihm geschaffen war, geht durch Tod und Auferstehung hindurch, wird gereinigt und emporgehoben und empfängt eine neue Substanz. Gott teilt dem erlösten Menschen sein eigenes Leben, seine Natur und sein inneres Wesen mit. So entsteht ein Mensch, der nicht nur besser funktioniert, sondern aus einer anderen Quelle lebt. Über diesen neuen Menschen heißt es, und den neuen Menschen anzieht, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wirklichkeit. Gottes Blick ist nicht mehr auf das alte System gerichtet, vor ihm ist der alte Mensch abgeschlossen. Er ist auf den neuen Menschen ausgerichtet, in dem Christus alles ist und alles erfüllt. In diesem Licht gewinnen die Sprüche ihren Platz, sie sind Teil einer großen Bewegung Gottes vom gefallenen alten Menschen zu einem auferstandenen neuen Menschen, der fähig ist, Träger von Gottes Leben, Ausdruck des Leibes Christi und Baustein für das neue Jerusalem zu sein. Wer die Sprüche so liest, findet darin nicht nur kluge Lebensregeln, sondern Wegweiser in eine Wirklichkeit, in der Gott selbst den Menschen erneuert und aufbaut, ruhig, tief und zielstrebig, bis der neue Mensch in uns und miteinander Gestalt gewinnt. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und den neuen Menschen anzieht, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wirklichkeit. Wer die Sprüche in diesem Zusammenhang liest, wird innerlich entlastet, es geht nicht darum, den alten Menschen noch einmal zu retten, sondern sich von Gott in die Wirklichkeit des neuen Menschen hineinziehen zu lassen. Die Weisheit der Sprüche wird dann zu einem Spiegel, der nicht nur unsere Fehler zeigt, sondern uns auf die größere Geschichte hinweist, in der Gott aus Sündern Menschen nach seinem Herzen macht. So dürfen auch unsere Schwächen, Brüche und das Gefühl des Nichtgenügens in ein neues Licht kommen, sie werden zu Anlass und Raum, in denen der auferstandene Christus sein Leben in uns entfaltet. Der Weg vom alten zum neuen Menschen ist kein Sprint moralischer Anstrengung, sondern ein Weg der inneren Verwandlung, auf dem die Sprüche uns begleiten, korrigieren und zugleich in die Hoffnung hineinstellen, dass Gott sein Werk an uns vollenden wird. Die rechte Verwendung der Sprüche, kein Werkzeug zur Veredelung des alten Menschen. Die Sprüche beschreiben einen Menschen, der fleißig arbeitet, sorgfältig mit Worten umgeht, die Wahrheit liebt und Beziehungen achtet. All dies kann schnell als Einladung zur Selbstkultivierung gelesen werden. Der alte Mensch nutzt göttliche Weisheit, um sich selbst zu veredeln, erfolgreicher, anerkannter, stabiler zu werden. Gerade darin liegt eine verborgene Gefahr. Wenn vor Gott der alte Mensch in Christus bereits verurteilt und beendet ist, dann verfolgt Gott mit ihm keine Entwicklungslinie mehr. Wird Weisheit dazu benutzt, dieses alte Ich zu stärken, entsteht ein glänzend polierter, aber geistlich toter Mensch. Dann werden Goldklumpen und Edelsteine der Sprüche zum Baumaterial für einen Bau, den Gott längst verworfen hat. Jetzt erkennen wir, welchen Platz das Buch der Sprüche in Gottes Ökonomie hat. Nach seiner Ökonomie soll es nicht dazu dienen, den alten Menschen aufzubauen. Die großen Sprüche, wie Goldklumpen, und die kleinen, wie Edelsteine, sind nicht dazu da, dass wir unseren alten Menschen aufbauen, unser Selbst pflegen und unseren natürlichen Menschen kultivieren. Vielmehr sind sie dazu da, dass wir unseren neuen Menschen aufbauen. Dafür sind sie nützlich. Aus der Sicht der Erlösung ist es darum entscheidend, wofür die Sprüche in unserem Inneren gebraucht werden. Gottes Geist wohnt in den Glaubenden, er hat uns versiegelt und arbeitet bis zur Vollendung an uns. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr auf den Tag der Erlösung hin versiegelt worden seid. Wenn Weisheit aus den Sprüchen nur unser Selbstvertrauen und unser Gefühl von »Ich habe mein Leben im Griff« nährt, wird der Geist betrübt, weil der alte Mensch sich gerade dort wieder aufrichtet, wo Gott ihn ans Kreuz gebracht hat. Werden die Sprüche dagegen im Licht des Kreuzes gelesen, verändern sie ihre Wirkung, sie entlarven den Stolz der Selbstoptimierung und weisen hin auf ein Leben, das sich vom Geist leiten lässt. Weisheit wird dann nicht mehr zum Werkzeug des Ego, sondern Ausdruck des neuen Menschen, der gelernt hat, sich nicht selbst zu pflegen, sondern Christus Raum zu geben. Auf diese Weise dienen auch scharfe und nüchterne Worte der Sprüche nicht der Veredelung des alten Menschen, sondern dem Aufbau eines Menschen, der in sich den Geschmack des Himmels trägt und dessen Alltag dem Leib Christi zugute kommt. Die Sprüche so zu verwenden, bewahrt vor Entmutigung wie vor falscher Selbstsicherheit. Anstatt unter hohen Idealen zu zerbrechen oder in moralischen Erfolgen zu ruhen, darf das Herz lernen, jede Weisheit als Einladung zu verstehen, nicht zu mehr eigener Wichtigkeit, sondern zu tieferer Gemeinschaft mit dem Geist. Gott lädt uns ein, die Sprüche dort im Inneren wirken zu lassen, wo wir am liebsten selbst regieren würden, und gerade so wächst der neue Mensch, leise, aber real. In den Spannungen des Alltags, im Ringen mit eigenen Grenzen und im Umgang mit der Schwachheit anderer können die Sprüche so zu Wegweisern werden, wie der alte Mensch abnimmt und Christus Gestalt gewinnt. Das gibt der Weisheit des Alten Testaments einen frischen Klang, sie ruft nicht zu religiöser Selbststeigerung, sondern in ein Leben, das vom Geist durchformt wird und in dem Gott selbst mit Geduld und Sanftmut den neuen Menschen hervorbringt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr auf den Tag der Erlösung hin versiegelt worden seid. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht aus eigenem Willen, sondern desentwegen, der sie unterworfen hat. Wo immer Weisheit dich beeindruckt, sei es ein treffender Satz aus den Sprüchen oder eine Einsicht in eine Lebenslage, darf innerlich die Frage mitlaufen, nährt das jetzt mein altes Ich oder öffnet es Raum für den neuen Menschen? Allein diese stille Unterscheidung verändert schon den Umgang mit göttlicher Weisheit. Sie führt weg vom Drang, sich selbst zu beweisen, und hin zu einer Haltung, in der selbst geistlicher Fortschritt dankbar und nüchtern als Werk Gottes erkannt wird. So können auch kleine Schritte in Treue, ein anderes Wort, ein bewusster Verzicht auf Selbstrechtfertigung, ein Akt der Milde, zu Bausteinen im Aufbau des neuen Menschen werden. Und gerade dort, wo Versagen sichtbar wird, verlieren die Sprüche ihren Anklagecharakter und gewinnen ihre eigentliche Stimme, sie rufen nicht dazu auf, den alten Menschen noch härter zu formen, sondern laden ein, wieder in das Licht der Gnade zu treten, in dem Christus unser wahres Leben ist. Weisheit im Geist leben, Sprüche für den Aufbau des neuen Menschen anwenden. Gottes Erlösung in Christus ist vollbracht, und doch erleben wir, wie vieles in unserem Leben noch unerlöst wirkt. Die Schrift verschweigt diese Spannung nicht. Und nicht nur dies, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten sehnlichst die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Im Inneren ist der neue Mensch schon Realität, im Äußeren tragen wir einen Leib, der noch an die alte Schöpfung gebunden ist. Gerade in diesen Zwischenzeiten, in denen der äußere Mensch noch seine Spuren hinterlässt, werden die Sprüche kostbar. Sie sprechen hinein in alltägliche Situationen, in unsere Worte, unsere Arbeit, unseren Umgang mit Besitz, unsere Reaktionen auf Konflikte und geben dem inneren Menschen Sprache und Orientierung. Wir wurden durch den Geist versiegelt, als wir zunächst errettet wurden, und dieses Versiegeln dauert bis zum Tag der Erlösung an. Erlösung bedeutet hier nicht, dass unser Geist oder unsere Seele erlöst werden, sondern dass unser Leib erlöst wird. Unser Leib ist nach wie vor nicht erlöst. Die Erlösung als Ganzes wurde von Gott in einem Augenblick vollbracht, doch in der praktischen Verwirklichung und Anwendung ist sie noch nicht abgeschlossen. Dabei ist entscheidend, wie diese Weisheit mit dem Wirken des Geistes verbunden wird. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr auf den Tag der Erlösung hin versiegelt worden seid. Der Geist hat uns bei der ersten Rettung versiegelt und führt dieses Versiegeln bis zum Tag der endgültigen Erlösung fort. Er arbeitet geduldig, nicht mit der Härte eines Richters, sondern mit der Beharrlichkeit eines Arztes, der eine tiefgehende Therapie anwendet. Wenn ein Spruch uns etwa wegen unbedachter Worte trifft, geht es nicht darum, sprachlich perfekter zu werden, sondern dem Geist zuzustimmen, der unsere Sprache in ein Werkzeug des Lebens verwandeln will. Ein Wort über Fleiß will nicht den Aktivismus antreiben, sondern die Treue des neuen Menschen stärken, der unter Gottes Augen arbeitet. Ein Hinweis auf Ehrlichkeit lädt nicht nur zu bürgerlicher Anständigkeit ein, sondern öffnet dem inneren Menschen Raum für eine Wahrheit, die von Christus herkommt. So werden die Sprüche zu Werkzeugen, die der Geist gebrauchen kann, um den neuen Menschen in konkreten Lebensfeldern auszudrücken. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert, während wir gleichzeitig mit den Unvollkommenheiten unseres äußeren Lebens konfrontiert bleiben. In diesem Spannungsfeld bekommen die Sprüche eine tröstliche und zugleich formende Funktion, sie erinnern daran, dass Gott im Kleinen arbeitet, in einzelnen Entscheidungen, in scheinbar unbedeutenden Reaktionen. Jedes Maleachi, wenn Weisheit aus den Sprüchen nicht als nacktes Gesetz, sondern im Licht von Kreuz und Auferstehung aufgenommen wird, gewinnt der neue Mensch ein wenig mehr Gestalt, in der Familie, in der Gemeinde und mitten in einer Welt, die dem nichts ausgeliefert ist. Wer so lebt, entdeckt, dass geistliches Wachstum oft unspektakulär ist. Kein dauerndes Höher, schneller, weiter, sondern ein stilles, aber stabiles Reifen. Versagen und Rückschritte verlieren ihren endgültigen Charakter, weil der Blick auf das Werk des Geistes gerichtet bleibt, der unaufhörlich versiegelt, prägt und erneuert. In dieser Perspektive werden auch die Sprüche zu Begleitern auf einem langen Weg, sie lehren, in konkreten Fragen anders zu handeln, und zugleich erinnern sie daran, dass das Eigentliche uns geschenkt ist, das Leben Christi im neuen Menschen. Mit dieser Gewissheit lässt sich nüchtern auf die eigenen Schwächen schauen, ohne zu resignieren, und dankbar auf jedes kleine Aufleuchten von Weisheit, weil darin schon etwas vom zukünftigen Glanz des neuen Menschen sichtbar wird, den Gott vollenden wird. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr auf den Tag der Erlösung hin versiegelt worden seid. Und nicht nur dies, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten sehnlichst die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Die Weisheit der Sprüche im Geist zu leben heißt, Alltag und Erlösungsplan nicht zu trennen. Berufliche Entscheidungen, familiäre Spannungen, der Umgang mit Geld oder Worten werden so zu Schauplätzen, an denen der neue Mensch Gestalt annimmt. Nicht, weil wir uns mit aller Kraft verbessern, sondern weil wir lernen, der leisen Führung des Geistes in den konkreten Weisungen der Sprüche Raum zu geben. Dieses Leben ist weder naiv noch überfordernd, sondern geerdet und hoffnungsvoll, geerdet, weil die Sprüche uns mit der Realität des Lebens konfrontieren, hoffnungsvoll, weil jeder Akt gelebter Weisheit ein Vorgeschmack auf die endgültige Erlösung ist, in der der neue Mensch in voller Herrlichkeit sichtbar sein wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.